Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist in der Lage, ein anständiges Bœuf Bourguignon auf den Tisch zu zaubern. Das beeindruckt mich natürlich sehr, aber schüchtert es mich ein? Nein. Schließlich schießt die Autorin und Fernsehmoderatorin Julia Becker ziemlich schnell hinterher, dies sei das Einzige, was ihr richtig gut gelänge. Glaube ich ihr? Nein, kein Wort. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es höchst inspirierend und amüsant ist, sich mit ihr über tägliche Salatgurken, Knoblauchpulver und perfekte Bowls zu unterhalten. Tomaten mag sie nicht. Dafür kocht sie ihr Ei im Thermomix. Auch eine Variante. Julia, die 1991 im nordrhein-westfälischen Unglinghausen zur Welt kam, erlangte Bekanntheit über ihr Twitter-Profil Schwester Ewald, dessen Tweets beständig mehrere tausend Male geteilt wurden. Falls Sie von sowas keine Ahnung haben, das ist richtig viel. Sie arbeitete für Jan Böhmermann und mit Caroline Kebekus, veröffentlichte 2019 ihren ersten Roman »Das Leben ist eins der härtesten« und moderiert mit ihrem Freund Chris Sommer den höchst erfolgreichen Podcast Drinnies. Ich freue mich sehr, dass Julia heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo.
Ich weiß, dass du dem Essen gegenüber positiv eingestellt bist.
Ja.
Denn du spielst auch in deiner Arbeit damit. Du hast zum Beispiel... Na, ich fange mal harmlos an, damit die Leute so einen kleinen Eindruck bekommen. Du hast von deiner New York-Reise ein paar Bilder gepostet bei Instagram.
Ja.
Mit Lebensmittelmotiven, wenn man so will. Weißt du noch, hast du es im Kopf?
Lebensmittelmotive ist sehr nett gesagt für ein paar shady Burger, die ich mir reingepfiffen habe. Aber ja, man muss natürlich alles mitnehmen, wenn man in New York ist, dann muss man natürlich sich auch einen Burger holen. Das ist ja klar.
Es war so ein aufgeschnittenes Ding und ich hatte gedacht, also groß und zwar groß genug, weil nichts ist ja trauriger, als wenn einem Sachen schmecken und die sind klein.
Ja, ne?
Also das frustriert. Also ja. Dann lieber was Großes und dann sagen, ha, ob ich das schaffe, als was bekommen und denken, oh, ob ich da brauche ich ein
lieber
zweites oder ein drittes.
Ja?
Oder ja, genau. Ja, genau. Und das sah so aus wie so ein riesengroßer Fantasielachs-Frischkäse-Bagel, war es nicht?
Ah ja, der Bagel.
Doch,
ich
oder?
Weiß, doch, du meinst den Bagel, der war großartig. Der war mit Lachs, mit roten Zwiebeln und mit Kapern. Und es war so gut. Ich glaube, der hieß einfach nur The Bagel Shop, auf der Upper East Side war der, weil wir da zufällig gerade waren. Und es war so ein Glückstreffer. Und da waren auch irgendwie nur Locals, aber es war mega voll. Die Leute sind mega angestanden. Und wir waren so überfordert von dieser Auswahl an Bagels, die es gab, weil wir nicht wussten, was nehmen wir jetzt. Also es ist so erschlagend gewesen. Und dann kam direkt so eine richtig freundliche Verkäuferin, die uns alles erklärt hat und direkt gesagt, das hier sind die zwei Favorites, entweder den Upper East Sider oder den, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß, auf jeden Fall Lucifer oder so.
Und was wäre da drauf gewesen?
Das war irgendwie mit Chorizo noch. Den hatte dann Chris genommen. Mhm. Der war auch sehr gut. Ich glaube, Chorizo und Avocado noch irgendwas. Und also die waren beide so die besten Bagels meines Lebens.
Ich habe den Eindruck, dass ich mir die Antwort schon sparen kann. Denn sonst hättest du es wahrscheinlich eingeflochten. Jetzt in diesem Moment. Bist du eine Teilerin?
Ja, ich bin eine Teilerin.
Ach, dann doch.
Ich bin eine Teilerin.
Weil ihr hättet ja auch sagen können, halb, halb. Wir haben das so toll in der Mitte durchgeschnitten und wir haben beide jeweils eine Hälfte. Ich wäre so unsympathisch. Das ist, glaube ich, das Bessere. Wenn du das auch haben willst, dann bestell's dir bitte. Du kannst gern probieren, aber ich glaube, ich habe das Bessere und ich möchte es alleine essen.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich teile gerne, ich muss aber auch nicht unbedingt. Aber in dem Fall war es einfach so, es hat sich angeboten, weil auf dem einen Bagel was drauf war, was ich nicht mochte und auf meinem war was drauf, was Chris.
Genau. Das ist
aber
einfach.
Generell, ich teile gerne, aber ich esse auch gerne alleine.
Ja. Es ist doch, wie es ist.
Es ist so.
Na, wenn du das, dann nehme ich was anderes, dann nehme ich die 23.
Das mag ich auch nicht, wenn Leute mal so unentschlossen sind. So. Also ich bin ja sowieso eine Person, ich bereite mich zu Hause vor, wenn ich essen gehe, was ich dann esse.
Wie?
Ich öffne das PDF vom Restaurant, natürlich. Dann gucke ich Vorspeise, Hauptspeise, wenn es sowas gibt, Nachspeise. Ich bereite mich vor und dann tue ich im Restaurant so, oh, was ist das denn? Eine tolle Karte. Noch nie gesehen, noch nie gehört, was nehme ich bloß? Und dann gucke ich 5 Minuten da so alibimäßig rein und mache im Kopf irgendwelche anderen Sachen, irgendwie Umsatzsteuervoranmeldung oder so. Und dann bestelle ich, was ich mir natürlich schon zu Hause ausgesucht habe. Deswegen kann ich Leute überhaupt nicht verstehen, die da reinkommen und sich dann so überraschen lassen und sich dann nicht entscheiden können. Ich bin sehr gerne sehr gut vorbereitet beim Essen.
Du bist eine Betrügerin. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, diese scheiß 5 Minuten, in denen die anderen denken, oh, jetzt habe ich Hunger, wieso bestellt sie denn nicht? Und du so tust wie Umsatzsteuervoranmeldung. Ich würde niemals mit dir essen gehen oder ich würde dich auffliegen lassen, sagen wir es so. Das gibt's ja gar nicht. Wie. Und du bereitest dich vor, um das gedanklich durchzuspielen oder um eben nicht den anderen das Gefühl zu geben, du weißt gar nicht, was du essen sollst.
Es sind verschiedene Faktoren. Also erstmal möchte ich nicht diejenige sein, die die betrieblichen Abläufe stört. Ich möchte nicht am Tisch die Person sein, die dann sagt, ich brauche noch ein paar Minuten, wenn alle anderen schon wissen und dann muss der Kellner, die Kellnerin noch mal gehen. Das möchte, in die Situation möchte ich nicht kommen. Dann kommt dazu, ich esse schon gerne und so und ich koche auch ab und zu gerne, aber ich bin jetzt nicht Foodie/Expertin. Das heißt, es gibt schon mal manchmal Sachen, die ich noch nicht kenne, die ich dann gerne zu Hause nochmal google und dann mir mit der Bildersuche ein Bild verschaffe. Ja. Ah, ja. Was genau ist das? Worauf lasse ich mich da ein? Viele Sachen kann ich auch einfach nicht, zum Beispiel, wenn es zu scharf ist, da muss ich mich vorher zu Hause, muss ich mich erkundigen, wie scharf ist das? Kann ich das überhaupt? Ist da Milch drin? Ich bin Laktoseintoleranz. Ist immer auch eine große Frage. Und deswegen bin ich sehr gern vorbereitet.
Du erkundigst dich vorher, ob es zu scharf ist?
Ja.
Bei wem?
Im Internet. Deswegen ja das PDF.
Ja, aber du weißt ja nicht individuell, ob das nun, also das kann ja in einem Restaurant 500 Meter weiter sehr viel milder sein.
Ja, oder? Das stimmt.
Sehr viel, okay.
Das ist dann immer noch das Spiel mit dem Glück.
Das Spiel mit dem Feuer.
Das Spiel
Julia
mit dem
Becker,
Feuer.
Geht essen. Das ist toll.
Ja, das ist, ja, es ist immer wieder ein kleiner Nervenkitzel.
Aber ich finde das habe ich noch nie gehört oder ganz viele Menschen machen es und sprechen einfach nicht drüber. Ja,
ich glaube, es machen mehr Menschen, als du denkst, das PDF. Also wenn du mit Leuten essen gehst, frag sie mal, was sind denn deine letzten Tabs auf dem Handy? Zeig mir doch mal deine PDFs und dann wirst du ganz schnell sehen, die Leute sind vorbereitet.
Okay, die Leute, mit denen ich essen gehe, wissen gar nicht, was Tabs sind. Also insofern, das ist so ein Generationsding wahrscheinlich. Ja.
Gehst du nur mit sehr alten Menschen essen?
Das ist jetzt sehr nett gesagt. Nein. Was war denn das Letzte, was du nachschauen musstest?
Das Letzte, was ich nachschauen musste, war, glaube ich, Gaipat Met Mamuang.
Das kann, nein, komm,
doch,
komm, nein.
Doch, vom Thai.
Wieso kannst du dir das denn merken?
Na, weil ich es gegoogelt habe. Ich kann mir natürlich dann die Namen merken, weil ich sie eigenhändig eingetippt habe.
Sag nochmal.
Gaipat Met Mamuang.
Weißt du was, ich glaube, dass wir heute eine ganz interessante Reise durch dein Leben angefangen haben. Wir werden so ein paar Sachen aufdecken. Möglicherweise werden daraus neue Selbsthilfegruppen entstehen. Das ist das eine.
Vielleicht.
Das andere aber ist, dass du hast wahrscheinlich so ein Talent, so ein fotografisches Gedächtnis. Ich möchte mich gar nicht als Maßstab sehen, aber ich musste 2 Jahre lang im Savadi essen gehen in der Königstraße in Hannover, um mir zu merken, dass Gutia Pad Gai mein Lieblingsessen ist. Gericht 91. Hast du eine Lieblingsnummer bei jemandem?
Nee. Ich glaube, ich gehe auch einfach nicht so oft essen dann unterm Strich.
Man kann ja bestellen. Also wenn man
bestelle gerne. Ja. Ich glaube, eine Nummer ist mir da noch nicht aufgefallen.
Ein Gericht, das du immer wieder bestellst?
Ich bin eine Bowl-Zusammenstellerin. Also ich mache immer so gern Bowls, wo man sich die Zutaten selber zusammensammeln kann. Und das habe ich perfektioniert inzwischen. Wenn man irgendwann nur noch die Sachen zusammenstellt, die man wirklich mag, und man mag alles, das ist die vollkommene Bowl am Ende.
Nicht schlecht. Wie kamen wir denn da drauf? Eigentlich ist es egal. Wir können, das ist das Gute beim Essen, einsteigen, wo wir wollen. Steigen wir doch in deiner ganz persönlichen Küche ein. Ist das ein kleiner Raum?
Ja. Aber es hat alles Platz. Da war noch so eine alte Küche drin, die irgendwie auch schon 20 Jahre alt ist von Ikea, aber die hatte so ein schönes Blau, also haben wir die drin gelassen. Und es reicht vollkommen. Also ich finde es auch irgendwie schön, weil man muss weniger putzen, wenn man eine kleine Küche hat, irgendwie gefühlt.
Hat die ein Fenster oder 2?
Die hat sogar 4 Fenster. Also eigentlich die komplette Küche hat Fenster überall.
Zu allen Seiten. Eigentlich ist das Haus, in dem du lebst.
Ich lebe in dieser Küche. Ja, ich schlafe unter der Spüle.
Wieso hat die 4 Fenster?
Also es sind eigentlich 2 große Fenster, aber nochmal so geteilt.
Ja gut,
so.
Na, das beruhigt mich.
An 2 Wänden, nicht an 4 Wänden. An den anderen 2 Wänden ist quasi Küche. Dann im Fenster steht dann so ein kleiner Tisch.
Für 2 Personen, aber es passen auch mal 3 ran.
Es passen nur 2 dran. Aber mehr geht auch nicht in diesem Raum.
Ist es ein Sitztisch oder ein Stehtisch?
Ein Sitztisch.
Okay. Und ist die Küche in einer Farbe gestrichen?
In Blau.
Auch in Blau. Also das heißt, die
Möbel... Meinst du die Wände?
Ja.
Nee, die sind weiß.
Mit Bildern?
Kein Platz. Es sind Überschränke.
Aha.
Und die anderen zwei Wände sind halt Fenster.
Fenster.
Also keine Freiwand. Wir hatten nur ein bisschen Freiwand und da haben wir jetzt so Gewürzregale aufgehängt.
Mit wem wohnst du? Du musst den Namen nicht nennen, aber wohnst du
mit Chris Sommer, mit dem ich auch meinen Podcast mache.
Okay.
Mein Freund und Podcast-Gefährte.
Ja.
Comedy-Autor auch, wie ich.
Und was wird am schnellsten leer? Von den Gewürzen?
Garlic Powder. Ich habe jetzt schon wieder Nachschub gekauft in den USA. Ich liebe es. Es ist nicht so, also ich koche auch schon mit frischem Knoblauch, aber manchmal muss es einfach das Powder sein. Das ist nicht so stark wie richtiger Knoblauch, deswegen kann man auch mehr nehmen. Das ist meine Logik.
Es ist wahrscheinlich auch, es ist ja nicht so, dass ich frei bin, mich von diesen Insta-Videos verführen zu lassen. Und die arbeiten ja wirklich mit allen Mitteln. Also man kann es förmlich riechen.
Ja.
Sehr gut gemacht, oft eben das Wichtigste, das in anderthalb Minuten reinpassen muss als Reel. Und was ich sehe, ist, dass sie eben sehr oft mit Knoblauchpulver arbeiten und sie arbeiten oft mit Stärke, mit so einer, mit der, es ist Maisstärke.
Cornstarch,
ne? Ganz genau. Ja. Es ist Maisstärke, glaube ich, die das Ganze dann so wahnsinnig crispy, knusprig macht.
Ja,
ne?
Ja.
Dass man, also ich bin in die Falle gelaufen und habe mir das auch schon.
Hast du mal mit Cornstarch gearbeitet?
Hat aber nicht so funktioniert. Ich habe es zweimal probiert und es war nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Hast du mal damit gearbeitet?
Noch nicht. Ich traue es mir auch noch nicht so richtig zu. Ich glaube, man muss sich schon länger damit beschäftigen, dass es auch wirklich gut wird.
Ich fülle dir ein bisschen was ab. Dann musst du es nicht kaufen.
Gerne.
Dann probierst du es aus und hältst mich auf dem Laufenden.
Ja. Ich muss gucken, ob ich bei C noch Platz, weil ich versuche meine Gewürze jetzt alphabetisch zu ordnen, muss ich gucken, ob ich bei C noch Platz habe, aber ich freue mich. Ich probiere das dann mal.
Sonst muss der falsch geschriebene Koriander vielleicht einfach raus.
Ich kann
oder
kein
Cayenne.
Koriander essen. Das schmeckt für mich nach Seife. Ich habe dieses Seifengehen. So schlimm, weil ich liebe ja asiatische Küche und ich würde so gern mehr vietnamesisch essen, aber das so viel mit Koriander und ich liebe sowas wie Banh Mi und so, aber ich kann es nicht essen, weil es ist Koriander drauf und es schmeckt für mich wie Seife und ich muss sofort ausspucken. Das ist das Schlimmste. Aber ich habe jetzt gelernt, es gibt viele Leute, denen es so geht, die diese Rezeptoren irgendwie genetisch haben, dass es wie Seife schmeckt.
Man kann sich zum Beispiel vorher im Internet durchlesen, ob irgendwo was...
Das ist auch ein Grund wieder, warum ich es googeln muss.
Mhm.
Ja. Google ist mein Freund und Helfer.
Was ist denn immer in eurem Kühlschrank?
Immer Salatgurke. Ich glaube, Salatgurke ist immer da.
Ach.
Ja, bei dir nicht?
Nein.
Also es gibt ja so ein paar Gemüse, die sind immer da. Und das ist sowas wie Paprika, Salatgurke und Romanasalat.
Paprika hast du gesagt. Du hast es so gesagt, als wäre Paprika, als wäre das nicht grundverschieden in den Geschmacks- und Farbrichtungen. Paprika, als wäre Paprika gleich gut. Das Grüne und das Rote und das Gelbe.
Findest du was davon besser?
Ja, natürlich. Findest du nicht, dass die Grüne am bittersten schmeckt?
Doch, die Grüne mag ich auch nicht. Aber Rot und Gelb ist mir eigentlich gleich. Ja. Und Orange ist mir auch gleich.
Mhm.
Hauptsache nicht grün. Und ich wette darauf, ich habe es zwar noch nicht gegoogelt, aber ich könnte wetten, dass die Grüne natürlich die gesündeste ist.
Wahrscheinlich durch Bitterstoffe und sowas, ne? Genau. Du sprichst von der Salatgurke, als würde sie auch für andere Sachen wichtig sein. Als würdest du sagen, wir brauchen sie auch für die Augen, um abzuschwellen. Wir brauchen sie auch für den Gin, um in Stimmung zu kommen.
Nee, ich brauche die nur zum Essen eigentlich. Aber ich esse sehr oft, mir fällt es auch gerade, ich realisiere das gerade, wie oft ich Salatgurke esse.
Wie oft denn?
Ich würde fast sagen täglich. Also eigentlich alles, was ich esse, wenn es nicht ein Salat an sich ist, dann ist es ein Beilagensalat und da ist immer Gurke drin, wenn nicht sogar nur Gurkensalat als Beilage. Ich merke gerade, dass ich eine Gurkensucht oder sowas habe. Kann man das haben?
Ich habe dir gesagt, dass das ein ganz besonderes Gespräch wird. Dass da Sachen wahrscheinlich hochkommen werden, die...
Auch dieser Raum hier, es ist so dumm, es ist so therapeutisch. Ich lasse mich hier so nach hinten fallen.
Lass dich gehen. Lass dich gehen.
Ich muss dringend über meine Eltern reden mit dir.
Gut, also das Gemüsefach haben wir geklärt. Was ist in eurer Kühlschranktür?
87 Soßen.
Also angefangene Projekte.
Ja, angefangene Projekte. Soßen, wo man sich mal rangetraut hat. Soßen, die man bei Google gefunden hat, über TikTok. Ich habe mir neulich so eine, ich glaube, die heißt HP-Soße. Kennst du die? Aus England? Das ist so eine, wie so eine Barbecue-Soße, aber so ein richtig starker Geschmack. Es schmeckt fast schon so ein bisschen nach Alkohol, so süßlich, aber so richtig stark. Mhm. Also da musst du wirklich nur so ganz bisschen von nehmen. Fand ich dann zu krass. Will man aber auch nicht wegschmeißen. Da denke ich immer, irgendwann wird der Tag kommen, da kommt das Projekt. Hier würde jetzt perfekt eine richtig starke, etwas zu starke Soße zu passen. Die lasse ich mal noch in der Kühlschranktür. Und dann auch immer diese Zitronensaftkonzentrat in dieser Zitronenverpackung aus Plastik. So eine Plastikzitrone, die habe ich auch immer in der Kühlschranktür. Und Eier und Bitterschokolade.
Ich habe neulich gerade erst mit jemandem darüber gesprochen, dass es ja auch so einfach ist, Bio-Zitronen einzufrieren. Also man kann sie sogar vorher reiben, muss man aber nicht, weil es ist viel einfacher, sie zu reiben, wenn man sie in sehr gefrorenem Zustand aus dem Kühlfach nimmt und dann die Schale zum Beispiel reibt oder auch das Innere. Also dann hast du dieses doch sehr intensive Zitronenaroma und musst nicht dieses Konzentrat haben.
Das ist ziemlich genial.
Sei denn, du willst das Konzentrat haben.
Nee.
Sieht so nach Spielzeug aus.
Halt. Aber es ist immer so, also man hat ja nicht immer ich habe nicht immer Zitronen da.
Sei denn, man friert sie vorher ein. Du hast ja
das
immer Gurken da.
Ja, aber Zitronen braucht man ja nicht so häufig. Obwohl ich mir auch vorgenommen habe, öfter Zitronen ins Wasser zu machen, damit Wasser nicht so langweilig ist.
Ja, und es ist basisch.
Basisch?
Ja, auch das noch. Es ist gut für deinen Körper. Es ist nicht, also, ne, es ist lustig, weil sie ist sauer, aber sie ist basisch.
Okay, ich muss jetzt los Zitronen kaufen.
Okay. So, wir haben die klassischen angefangenen Projekte, wahrscheinlich auch ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf, die ganzen Soßen. Und seid ihr so ein Haushalt mit Behältern für Käse und Wurst und so?
Nee. Also ich habe mir das schon so oft vorgenommen und dann sieht man natürlich auch immer auf TikTok diese Videos von Leuten, die ihren Kühlschrank organisieren.
Ja.
Und dann so wahnsinnig, eigentlich nicht platzsparend, aber wahnsinnig praktische Gefäße für den Kühlschrank haben, für jedes Fach nochmal eine andere Größe.
Und noch so ein Hängeding.
Ja, so ein Hängeding, um alles auszunutzen.
Alle kaufen, ja, alle
wollen
das kaufen dann.
Ich denke so, oh, geil. Ja. Aber im Endeffekt denke ich mir so, nee, dann hast du auch noch mehr Gefäße, die du dann noch waschen musst, putzen, in die Spülmaschine tun. Das ist mir alles zu anstrengend.
Esst ihr oft zusammen, Chris und du?
Ja, eigentlich immer. Wir sind ja beide Freiberufler und deswegen essen wir, wenn es klappt, dreimal am Tag zusammen. Dazu muss ich sagen, ich war ich nicht Freiberuflerin. Seit 2020 arbeite ich von zu Hause und vorher hatte ich so ein richtig gestörtes Essverhalten, so richtig Stressessen und sehr unregelmäßig essen. Gar nicht frühstücken, arbeiten und Mittagessen am Arbeitsplatz während der Arbeit. Und das war gar nicht gut für mich.
Nee.
Und dann war ich Freiberuflerin, konnte auf einmal von zu Hause arbeiten und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich es mal anders. Jetzt Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und dann auch wirklich immer sich Zeit nehmen, Pause nehmen, nur essen an einem anderen Ort, wo ich arbeite. Und seitdem ist Essen einfach das Beste der Welt. Seit ich regelmäßig esse, auch genug esse und nährstoffreich essen, ist das Beste.
Also du fühlst dich auch anders, würdest du das sagen?
Viel besser. Man hat nicht mehr dieses wahnsinnige Tief. Wenn man so viele Stunden nichts isst, dann hat man irgendwann auch so einen richtigen Durchhänger und wird so müde und so. Mhm. Und dann isst man schnell irgendwas, was einen dann so richtig wieder hochschießt und dann kommt wieder ein richtiges Tief. Und das umgehe ich damit so ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt dreimal am Tag esse. Vielen Leuten erscheint das viel, wo ich so denke, ja, aber...
Na, dreimal am Tag ist ja wohl, das ist total normal. Also die meisten Menschen nehmen wahrscheinlich so 5 Mahlzeiten zu sich. Und es gibt auch unterschiedliche Ernährungslehren, wissen wir ja, und auch unterschiedliche Metabolismen, sodass die einen Menschen mit dem einen besser klarkommen und die anderen mit dem anderen.
Ja.
Als du es gerade sagtest, mit dem Arbeiten am Arbeitsplatz, habe ich so gedacht, es ist auch schwieriger, sich auf 3 Mahlzeiten, für mich jedenfalls, zu beschränken in den Wintermonaten, wenn es früher dunkel wird, weil es irgendwie auch zum Muckeligsein dazugehört, hier und da mal kurz irgendwas Leckeres zu essen. Ich arbeite auch von zu Hause aus, viel jedenfalls, und deswegen finde ich es im Sommer irgendwie sehr viel einfacher.
Ist es auch, glaube ich. Ich finde, man muss da auch nicht so sich da so beschränken und dann sagen, jetzt dreimal am Tag essen und sonst ist alles verboten. Ich glaube, darum geht es, dass man so eine gesunde Einstellung dazu hat. Und wenn man jetzt Lust auf was hat, dann isst man das. Und dann genießt man das irgendwie auch so bewusst. Und dann ist es aber okay, wenn man im Winter sich mal so auf die Couch muggelt oder so. Aber wenn man ein Buch liest und dann irgendwie so eine halbe Tafel Schokolade snackt. Und dann ist es auch okay. Also
Welche Tafel Schokolade?
Lind 70% Kakao intensiv. Was denn? Du auch?
Meine Schokolade.
Oh.
Das ist ja...
Auch intensiv?
Intensiv. Nicht diese
ist
komische
besser als mild. Ach, die Milch
natürlich,
mit gar
mild ist, nein, überhaupt nicht. Aber auch nicht 60 nicht. Und auch nicht 99.
Nein,
und so 70.
Ich habe neulich 100 gegessen.
Nein.
Ich muss das ausspucken.
Ja, natürlich.
Es war
sauer.
So schlimm. Es war so bitter.
Ja.
Nee,
ja.
70 ist perfekte Grad an Süße,
genau.
Und Bitterkeit.
Und die hat aber, und ich habe es noch nicht genau herausgefunden, manchmal ist die so perfekt. Manchmal schmeckt sie besser als sonst.
Ja.
Aber warum? Ich weiß nicht, ob es nur die Temperatur ist. Dann ist die so weich. Dann ist die wie warmes Wasser, in das man springt.
Jetzt wichtige Frage. Lagerst du sie im Kühlschrank?
Nein. Du?
Ja. Ich brauche dieses Knacken und die knackt so perfekt, wenn sie wirklich hart ist und also schön kalt, aber auch nicht zu hart, noch so, dass man sie so gut knacken kann. Ich finde, man hat gefühlt, es fühlt sich so an, als hätte man länger von dem Stück Schokolade,
vielleicht,
wenn sie kalt ist.
Ja.
Weil man
ja.
mehr zu tun hat mit seiner Kaumuskulatur. Mhm. Also du lagerst sie nicht kalt.
Zimmertemperatur.
Dann ist sie natürlich schön weich.
Ja, auch nicht immer. Aber ich habe trotzdem Unterschiede festgestellt und das mag natürlich am Herstellungsdatum wie auch immer. Also ich bin immer happy mit der. Sie hat ein bisschen Konkurrenz bekommen durch schokolierte Himbeeren.
Sind das diese gefriergetrockneten?
Ja, die sind innen gefriergetrocknet und haben was Säuerliches, was eigentlich gar nicht meins ist.
Mhm.
Und ich mag auch eigentlich die Kombi gar nicht so sehr aus Obst und Schokolade, aber in dem Fall mit einer dunklen Schokolade ummantelt.
Das ist eine Kombi, die ich auch gar nicht mag, Obst und Schokolade. Ich finde, Himbeeren sind so sauer.
Ja.
Und ich finde, die nehmen einem den Spaß an der Schokolade dadurch. Es ist nicht Himbeere, aber es ist auch nicht Schokolade.
So, jetzt steigen wir mal ein in dein Leben, als es begann. Das ist 1991 gewesen. In einem Ort, von dem ich noch nie gehört habe. Unglinghausen.
Mhm. Also da bin ich erst hingezogen, 1997.
Deine Eltern sind beide berufstätig.
Ja.
Deine Mutter ist Grafikdesignerin oder war es? Dein Vater Baustoffhändler. Das könnte bedeuten, dass ihr vielleicht morgens zusammen gefrühstückt habt, als du ein Kind warst. Und wenn du mittags nach Hause gekommen bist aus der Schule, gab es jemanden, der dir Essen warm gemacht hat? Oder wie ist das gelaufen früher?
Jetzt erstmal shocking Moment. Es gab niemanden, der mir gekocht hat. Also seitdem meine Mutter ist wieder arbeiten gegangen, da war ich in der dritten Klasse. Seitdem hat sie wieder Vollzeit gearbeitet, mein Vater sowieso. Und ab der dritten Klasse gab es für mich eigentlich niemanden, der gekocht hat. So, es wurde auch nicht vorgekocht, es ging einfach auch zeitlich nicht. Mhm. Das heißt, meine Geschwister, und ich habe zwei Geschwister, die sind älter als ich, und ich, wir mussten uns selber kochen. Und mit Kochen meine ich, wir mussten uns Spinat warm machen, Tiefkühlspinat. Und meistens dazu sowas wie diese Rösti-Dreiecke in den Ofen machen.
Mhm.
Das war so unser Leben eigentlich. Ja, eigentlich komplett bis ich 17 war.
Immer dasselbe?
Nicht immer dasselbe, aber so, das war so das Level an Essen, was es bei uns gab.
Tiefkühlspinat, würdest du sagen, ist das Essen deiner Kindheit?
Ja. Das habe ich auch unglaublich oft verbrannt als Kind. Weil ich konnte nicht einschätzen, wie schnell so ein Topf heiß wird. Also, wer kann das mit 9? So. Ich habe es halt versucht, so, ich habe mein Bestes gegeben, aber das ist unglaublich oft angebracht. Ich habe unglaublich viele Töpfe kaputt gemacht. Die sind wirklich im Wochentakt sind die da rausgeflogen, weil ich Spinat angebrannt habe und das hat immer so gestunken. Und ich habe den aber dann trotzdem gegessen, einfach die unterste Schicht so am Topf gelassen, weißt du? Wo ich auch heute so denke, das ist das Gegenteil von dem, was Popeye gemacht hat wahrscheinlich. Also, das ist in so eine andere Richtung komisch dann gelaufen.
Es ist auch nicht besonders nachhaltig, wenn ich das mal sagen
darf. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten im Nachgang. Weiß man natürlich nicht, checkt man nicht als Kind.
Nee,
man macht so das, was man denkt, wie es richtig ist.
Aber dass deine älteren Geschwister da nicht eingegriffen haben, allein schon um selbst satt zu werden, was haben die denn gegessen?
Mir ist jetzt aufgefallen, ich habe nochmal darüber nachgedacht, warum ich auch so oft alleine war nach der Schule. Die sind sehr schlau gewesen. Die sind sehr oft nach der Schule zu ihren Freunden gegangen und haben da gegessen, weil es da halt geiles Essen gab, weil die Eltern da halt nicht gearbeitet, also ein Teil der Eltern nicht gearbeitet hat und haben sich dann einfach woanders bekochen lassen.
Ja.
Das war klug.
Habt ihr denn abends zusammen gegessen oder an den Wochenenden?
Also an den Wochenenden weiß ich, dass wir oft zusammen gegessen haben. Entweder hat mein Vater oder meine Mutter gekocht. Aber unter der Woche haben wir, glaube ich, wenn überhaupt, nur abends zusammen irgendwie so Brot und Salat oder
Abendbrot.
So.
Gurkensalat?
Ich glaube nicht. Ich glaube, deswegen mag ich Gurke heute. Ich glaube, früher gab es nicht so viel Gurke. in meinem Leben. Mhm. Ich habe sie erst später reingelassen in mein Leben.
Meine erste Banane.
Meine erste Salatgurke mit 32.
Bei Großeltern ist es oft so, dass man verwöhnt wird. Also ja. Nicht immer, aber war das auch bei dir so?
Komplett. Und meine Großmutter ist eine fantastische Köchin. Und alle positiven Essenserinnerungen verknüpfe ich mit meiner Oma, die immer noch sehr gut kocht, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr so fit ist. Aber das ist so was, was ihr ultra wichtig ist, dass sie noch selber zumindest so 3-4 Mal die Woche kocht. Und das ist echt Chefskiss, wie meine Oma kocht. Deswegen war das immer ein Highlight, wenn meine Oma mal gekommen ist oder wir bei ihr waren, gab es immer gutes Essen. Wir kannten das ja, wir kannten nur Spinat, der angebrannt war. So, also es war immer ein Highlight.
Und hat sie dir was beigebracht oder würde es dich reizen, bestimmte Dinge so zu machen wie sie?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin eine schlechte Köchin. Also so, es ist jetzt auch nicht Tiefstapelei, sondern ich kann es einfach nicht so
gut.
Interessiert mich mega doll.
Ach so.
Es interessiert mich wirklich mega doll, aber ich bin einfach so, wenn Sachen mit den Händen geschaffen werden müssen und auch mit logischem Denken, sowas wie ein Garpunkt zu checken oder ein Zeitpunkt, wann muss was rein, was muss dann wieder raus, wann tue ich das rein. Das ist für mich so, das sind dann so, wenn es mehr als 2 Komponente sind, da bin ich raus. Da versaue ich alles. Ich schaffe es wirklich alles zu versauen. Deswegen nehme ich auch immer so Sachen, wo ich weiß, das kann ich, weil das dauert so und so lang. Und deswegen habe ich auch einen Thermomix. Ich droppe es jetzt einfach mal. Ich habe einen Thermomix, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann einfach nicht die Sachen. Und ich habe jetzt auch für mich beschlossen, es ist auch nicht schlimm, dass ich das nicht kann. Ich wäre voll gerne eine voll gute Köchin. Meine Schwester ist eine mega gute Köchin indes geworden. Sie hat sogar irgendwie ein Kochbuch gemacht selber und so. Also es ist sehr unterschiedlich verlaufen bei uns. Aber ich habe damit Frieden geschlossen. Wahrscheinlich werde ich keine super Köchin mehr.
Ist es nicht so, dass bei bestimmten Dingen, dass es da die Routine macht? Also, dass man es gar nicht unbedingt, so wie ich überhaupt gar nicht wüsste, wie mein Laptop funktioniert. Ich weiß aber, wie ich an bestimmte Sachen rankomme, weil ich es auswendig gelernt habe, wenn man so will. Ne? Ich kann es niemandem erklären, aber ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich will damit nur sagen, wahrscheinlich könntest du es auch, wenn du dir einfach noch 2, 3, 4 Mal mehr die Chance gibst, es zu machen. Aber letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, dich zu bekehren. Du hast einen Weg gefunden, wie du satt wirst und wie es läuft. Und für dich ist das ein guter Weg.
Es gibt eine Sache, die kann ich sehr gut kochen. Und das ist Bœuf Bourguignon. Und das kann ich so gut, weil es so einfach ist, weil man auch alles so, also ich mache es zumindest so, dass ich alles so grob schneide.
Es geht
nur um Geschmack.
Machst.
Oh Gott, ich weiß es gar nicht auswendig. Ich schneide auf jeden Fall, was ist es alles? Zwiebeln, Speck und Möhren, keine Ahnung, Schalotten. Auf jeden Fall, ich mache das sehr grob. Ich glaube, Sellerie ist auch noch dabei. Ich mache das sehr grob und dann wird das angebraten und dann wird das aufgegossen mit Rotwein und dann kommt da Fleisch rein. Das wird vorher auch noch kurz angebraten und dann wird das einfach so, lasse ich das 4 Stunden köcheln. Und es ist perfekt und das ist für mich ein Erfolgserlebnis, weil es braucht nicht viel. Aber das Ergebnis ist maximal. Es kommt das Beste raus. Und deswegen liebe ich Schmorgerichte. Ich bin immer Team Schmorgerichte. Du kannst alles kurz in einen Topf werfen und du lässt es einfach, du lässt der Sache Zeit. Das ist das, was ich habe. Ich habe keine Skills, aber ich habe Zeit. Und ich kann die Sache in meinem schönen gusseisernen Bräter, den ich mir gekauft habe, weil ich dachte, ich würde da mega viel kochen, wenn ich mir so ein Ding kaufe. Da kann ich das dann 4 Stunden drin köcheln lassen und es kommt perfekt raus. Und ich habe gar nicht viel getan, fühle mich so aber, als hätte ich es getan. Weißt du, was ich meine? Man denkt, man hätte es gekocht, dabei hat es sich eigentlich selber gekocht, 4 Stunden lang.
Werbung.
Jedes Mal freue ich mich, wenn mir jemand von Ihnen schreibt, es gäbe da ein so tolles DM-Bio-Produkt, das Sie unbedingt empfehlen möchten. Also gerne schreiben Sie mir, schicken Sie mir eine kleine Geschichte über meinen Instagram-Account oder an rustberlin@icloud.com. Diese Nachricht hier ist von Hanna W. aus Celle. Ich habe sie natürlich gefragt, ob ich die vorlesen darf und Hanna hat gesagt, klar, gerne. Guten Morgen, Frau Rust. Jeden Samstag unternehme ich durch Ihren Podcast eine kleine Zeitreise. Ich fühle mich an all die Sommerferien erinnert, in denen ich meiner Oma beim Kochen half und sie mir vieles zeigte. Es ist so eine wunderbare Möglichkeit, sich ihr wieder nahe zu fühlen. Eigentlich nahm das Essen immer einen sehr wichtigen Stellenwert in unserer Familie ein, doch erst Ihr Podcast hat mich nach einer langen Zeit, in der ich Essen teilweise als böse Versuchung wahrnahm, der es zu widerstehen galt, auch wieder den bewussten Genuss gelehrt. Vielen Dank dafür. Das ist natürlich echt toll. Nun aber zum eigentlichen Anliegen meiner E-Mail, einer Empfehlung aus dem DM-Bio-Sortiment, die ich niemandem vorenthalten möchte. Die Backmischung Karottenbrot, die meine Aufmerksamkeit erregte, als ich den Zusatz glutenfrei sah. Meine Mutter muss sich so ernähren und obwohl wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben, kann bestimmt jeder, der sich glutenfrei ernähren muss, einer sehr traurigen Tatsache zustimmen. Viele Produkte schmecken nicht und sind zudem überteuert. Und meine Mutter wünscht sich nur eines, ein ordentliches Brot zu finden, das nicht wie Gummi schmeckt und umgerechnet 1 Euro pro Brotscheibe kostet. Mein Papa gibt sich unheimlich viel Mühe, setzt Sauerteig an, backt selbst Brot, aber das schafft er nicht jede Woche. Eine ökonomische Lösung muss her. Kommen wir also zurück zu der wunderbaren DM Bio Karottenbrotmischung. Sieht gut, vernünftig und nicht zu kompliziert aus, dachte ich mir, und schon lag es im Einkaufskorb. Nun zum eigentlichen Clou, der die Brotmischung so unschlagbar werden lässt, der Rezepttipp, der eine Knäckebrot-Variante vorschlägt. Wie cool ist das denn? Mein Fazit, die Zubereitung wirklich denkbar einfach und gelingsicher. Das Resultat, ein Knäckebrot, das einfach nur schmeckt und wunderbar knusprig ist. Die erste Rutsche wurde noch am selben Abend verspeist, sodass ich am nächsten Tag direkt 3 neue Backmischungen auf Vorrat kaufte. Wir sind begeistert. Inzwischen haben wir auch die normale Brotvariante ausprobiert, die genauso lecker ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich solch ein Produkt bei DM entdecke und meiner Mutter so ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Liebe Grüße, Hanna W. Die ist jetzt, ich habe sie gefragt, frisch gebackene Grundschullehrerin. Das passt ja zu ihrer Produktempfehlung. Hannas Familie lebt übrigens in Braunschweig. Sie selbst in Celle. Zur Karottenbrot-Backmischung lässt sich noch hinzufügen, dass sie zu 41% aus Saaten besteht und weder Mehl noch Hefe beinhaltet. Vielen Dank nochmal, liebe Hanna. Wir kommen zu einem Herzstück dieses Podcasts, nämlich entweder oder. Fenchel?
Ja.
Gorgonzola?
Nein.
Kümmel?
Nein.
Austern?
Nein.
Rosinen?
Ja.
Pass auf, was jetzt kommt. Gurken?
Ja.
Lakritz?
Ja.
Innereien?
Nein.
Oliven?
Ja.
Ingwer?
Ja.
Pass auf, was kommt. Koriander?
Nein.
Kapern?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Ja.
Spitzkohl?
Ja.
Aal?
Nein.
Pilze?
Ja.
Rote Beete?
Ja.
Gut, das hast du gut gemacht. Also wir sind wirklich ganz schnell übers Feld gelaufen.
Aber sind das so Sachen, wo sich viele uneinig sind? Die Sachen auf der Liste? Aal und sowas?
Manche zögern mehr. Diskussionsbedarf gibt es manchmal bei Rosinen. Mhm. Ich fühle mich auch wie eine Anwältin für Rosinen, muss ich auch zugeben.
Du bist auch Freundin der Rosine?
Ja, aber ich bin nicht Fan. Ich bin Freundin der Rosine, aber gefällt mir sehr gut.
Sie ist okay, vor allem im Nussmix finde ich sie okay.
Sie ist in der Rumtraubennuss zum Beispiel. Nicht denkbar, das völlig undenkbar, wenn sie da nicht drin ist.
Rumnuss, was soll das denn sein?
Also eben, ohne. Rumnuss, ha. So.
Oder Schokorosinen. Rosinenbrötchen.
Rosinenbrötchen.
Mega.
Mit Butter und ein bisschen, entweder mit Marmelade noch oder einfach so.
So ein Baby-Esk, was man als Baby beim Bäcker dann so mitgegeben kriegt.
Oder wenn man bei der Oma geschlafen hat und es geht nicht um Vernunft, es geht nur darum, Kind, such dir was aus.
Ja.
Wirklich? Ja, 2 Rosinenbrötchen. Ja, klar, kein Ding. Oh,
Rosinen. Mhm.
Die Rosine ist verkannt. Nein.
Nee, ne?
Nein.
Warum ist es so? Es schmeckt komisch irgendwie.
Ja.
Ich habe es mal probiert bei Sushi und das fand ich gar nicht lecker.
Mm.
Komisch, es hat einen Eigengeschmack, ne?
Was magst du noch nicht?
Tomaten. Ich esse nichts mit Tomaten, außer Bolognese. Aber ja, das ist schon so verkocht und ist quasi mit dem Fleisch oder auch Fleischersatzprodukt so ineinander geschmolzen, dass man nicht mehr die Tomate rausschmeckt.
Und wenn du so eine kleine süße... Eine kleine süße Cocktailtomate, das kriege ich nicht. Das ist okay.
Finde ich super eklig.
Pizza?
Ja.
Aber also nur weiße Pizza oder kannst du es da auch ertragen?
Dass da kann ich es auch ertragen. Aber weil da auch nicht so viel und ich glaube auch nicht so ganze Stücke.
Glaub, also so Tomatenmark könntest du notfalls, weil
Tomatenmark
so
mache ich manchmal ins Essen auch.
Ja,
das geht.
Ist auch gut für Soßen und so, ne?
Ja.
Mhm. Was liegt denn auf der perfekten Pizza?
Ich glaube für mich Zwiebeln, Thunfisch und Oliven. Ja.
Ja.
Das könnte ich immer essen.
Und Kapern passen da fast eigentlich auch noch drauf. Kapern, ne?
Habe ich aber erst vor einem Jahr entdeckt für mich.
Mhm. Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Team Vanille oder Zitrone bei Eis?
Vanille.
Walnüsse oder Erdnüsse?
Schwierig. Ich mag beides nicht so. Ich glaube Walnüsse.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Auflauf oder Eintopf?
Eintopf.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Kartoffeln oder Reis?
Reis.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Wie isst du dein Ei am liebsten?
Gekocht. Im Thermomix. Das geht super. Die perfekte ist, eigentlich nehme ich den Thermomix als sehr teuren Eierkocher. Ich esse jeden Morgen ein Ei. Der teuerste Eierkocher, den man sich vorstellen kann. Ich esse jeden Morgen ein Ei und dann habe ich immer das Gefühl, ah, ich habe den Thermomix benutzt. Ich muss mich nicht schlecht fühlen. Ich habe dieses teure Gerät gekauft. Und dann stelle ich den Thermomix auf 11 Minuten und dann der Dampf gart quasi das Ei.
Wenn ich, was selten genug vorkommt, in Hotels übernachte, oft sind ja die, gerade in etwas besseren Hotels, die Buffets reichhaltig. Und es gibt sowas wie Lachs und es gibt so 12 verschiedene Marmeladen und so ein Kram. Mhm. Interessanterweise aber, die Eier sind keine Bio-Eier. Das sind oft, ja, also es kommt niemand drauf, das zu fragen, weil entweder wird das sowieso schon als Rührei, das ist natürlich auch viel preiswerter, da spart man gerne, aber du kannst es ja am Stempel sehen, ob das, was für eine Kategorie das ist. Was ich nämlich so toll finde, wenn ich mal an so einem Frühstücksbuffet bin, oder es ist zufällig ein Bio-Ei, dass man auch 2 gekochte Eier morgens einfach essen kann. Weil du gerade sagtest, ich mache mir jeden Morgen 1, weil es ist irgendwie unvernünftig. Man macht sich nicht 2. Aber wenn man 2 sind schon auch gut. Mit knusprigen Brötchen und dann Aprikosenmarmelade zum Beispiel.
Ich bin überhaupt kein Marmeladenmensch.
Sondern?
Ich esse morgens immer, wenn ich Brötchen esse, dann muss es immer herzhaft sein. Am liebsten sowas wie Käse oder auch mal Salami. Auf jeden Fall immer herzhaft. Ich mag überhaupt nicht morgens süß irgendwie.
Welchen laktosefrei? Also isst du Ziegengouda, sowas?
Nee.
Was isst du denn für Käse?
Ich mag halt gar keinen Ziegenkäse. Ich bin halt so unvernünftig und esse halt manchmal so Brie und sowas, was ich eigentlich nicht sollte.
Und dann bekommst du Magenschmerzen?
Ja, oder ich muss halt vorher Laktase nehmen. Dann geht's, wenn ich mir so richtig viel Laktase reinballer. Aber ich kann auch einfach nicht umsteigen, weil ich bin einfach kein Marmelade. Ich mag das nicht süß irgendwie morgens zu essen. Ich finde das irgendwie pietätlos.
Und wie hast du das herausgefunden mit deiner Laktoseintoleranz?
Das habe ich schon seit ich ein Baby war. Also ich habe auch keine Muttermilch vertragen tatsächlich. Ich musste schon als Kind Sojamilch trinken und damals gab es überhaupt keine Ersatzprodukte. Und es war ganz schlimm, es hat grausig geschmeckt.
Deswegen hast du so einen Humor entwickelt.
Ja, wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit Sojamilch trinken muss.
Ja, ja,
so,
weil das Leben so hart war.
Es war immer so hart, ich war so verbittert wegen dieser Intoleranz. Und dann, ja, bin ich lustig geworden. Mhm. Aber es war wirklich, glaube ich, in den 90er Jahren, Anfang 2000, war es nicht so cool, laktoseintolerant zu sein wie heute. Also es gibt heute mega viele auch wirklich leckere Sachen, aber damals nix.
Kommst du an den gelben Topf dran?
Ja, was ist da drin?
Zettel, der ist schwer. Ich glaube, du musst, okay, wow. Du hast bestimmt nie das Verbrannte unten im Topf gegessen beim Spinat, deswegen bist du so stark. Also ich bitte dich, nacheinander 3 Begriffe zu ziehen und mir zu sagen spontan, was dir jeweils dazu einfällt.
Ach du liebe Zeit. Also 3 direkt oder?
Erst einen.
Tischsets. Finde ich lustig. Habe ich mal eine Zeit lang gedacht, dass ich die bräuchte. Verstehe ich den Sinn aber nicht. Deswegen benutze ich sie nie, weil ob jetzt der Tisch dreckig wird oder das Tischset, also es macht keinen Unterschied. Deswegen verstehe ich es nicht.
Ein Tischset ist wie ein Teppich, wenn man so will.
Ja, es ist ein Teppich für den Teller.
Genau. Also es gibt so Sitz, es gibt ja, wenn du in einen Raum kommst, so meine Freundin Sabine zum Beispiel hat ein Wohnzimmer mit einer Couch, mit einem Tisch und mit 2 Stühlen ohne Teppich. Da fehlt mir das verbindende Element.
Optisch.
Ja.
Optisch verstehe ich's. Aber
nur optisch.
Genau. Ach so, du machst das dann auch für dich, dass
natürlich.
Du da quasi. Ach, ich finde das sehr schön, ne? Wie du dann selber für dich dann die optisch, das muss dann auch optisch stimmen beim Essen bei dir, ne? Aber am Tisch.
Nicht immer, aber ja, ich finde das schon ganz gut, ja, das stimmt.
Finde ich bewundernswert. Ich bin so ein bisschen pragmatisch da. Aber ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, ich dachte aber aus praktischen Gründen. Aber ich glaube, wenn, würde ich sie mir jetzt auch nur noch aus optischen Gründen, wenn es mal eine schöne Tafel sein soll.
Ja, aus praktischen Gründen ist wirklich egal, weil die meisten Menschen haben eh einen Holztisch. Also kann irgendwas passieren und dann wischt man das ab und gut ist. Und
wenn
man
kechert man drüber.
So.
So, jetzt kommt der nächste. Dunstabzugshaube. So. Habe ich keine, vermisse ich. Ich möchte aber nicht wieder so eine, die so über dem Herd ist und die dann so mega viel Platz wegnimmt und hässlich ist und laut. Ich hätte gern so einen richtigen, so einen Bonsen-Muldenlüfter. Ich habe das neulich gegoogelt, weil ich lustigerweise eine Geschichte geschrieben habe für mein neues Buch, wo ich das Wort Muldenlüfter für gesucht habe. Es gibt ja jetzt diese richtig teuren, die so quasi neben der Herdplatte und das direkt in den Schrank reinziehen. Das ist auch viel zu teuer, aber in meinen Träumen habe ich so einen Muldenlüfter neben dem Herd, der den Dampf quasi so runtersaugt und dann hat man keine Gerüche im Raum.
Schon abgefahren.
Ja, wir haben jetzt gar keine und das merkt man dann schon, vor allem, weil wir auch keine Tür haben in der Küche. Kannst du nicht zumachen? Ist dann, also wenn du was kochst, dann riecht auch die ganze Wohnung danach.
Okay, also bevor ich dich jetzt hier rauslasse, du bist im Grunde schon, eigentlich bist du schon durch.
Das ist aber jetzt verflogen hier, die Zeit.
Oder? Aber findest wirklich? Du nicht auch? Und ich könnte noch mit dir, ich könnte über, mit dir über so viel sprechen. Ich würde gerne wissen, ob du ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider
bist. Ich habe ein Apfelschneidergerät. Habe ich mir vor kurzem erst gekauft, weil ich oft Äpfel esse. Und mich das nervt, weil ich so gerne die schneide, weil ich dann das Gefühl habe, der Apfel ist größer. Weißt du, was ich meine? Normalerweise habe ich die immer so gebissen, aber dann habe ich das Gefühl gehabt, man hat nicht so viel Apfel. Aber wenn man sie schneidet, hat man so ganz viele Stücke.
Also das heißt, du schneidest, manche Leute halbieren Äpfel nur, andere Leute vierteln Äpfel.
Ich 16. Es müssen dünne Scheiben sein.
Und es ist auch, glaube ich, gesünder. Ich lese es mir immer wieder durch und ich vergesse immer wieder, warum es so ist. Aber wenn du zum Beispiel, also je mehr Oberfläche sozusagen entsteht, ne? Auch wenn du ihn reibst oder so, das ist gut für den Körper, super für den Darm, habe ich mal immer wieder gelesen, immer wieder vergessen.
Raspelt eure Äpfel, Leute.
Sechzehntel.
Sechzehntel. Du hast 16 Mal Apfel, du hast 16 Mal das Apfelerlebnis. Ein nicht enden wollender Apfel.
Was toll ist, also deswegen bin ich auch eigentlich, es wäre edukativ, wahrscheinlich schlau, die Apfelmenge künstlich zu reduzieren, damit Leute Äpfel noch lieber essen. Weil Äpfel sind ja verfügbar, Äpfel sind bezahlbar, Äpfel sind selbstverständlich.
Äpfel sind nicht hard to get.
Sind nicht hard to get. Aber in dem Moment, wo Äpfel rar wären.
Oh, ich glaube, dann wird es abgehen.
Die würden, da wäre diese da wär Corona-Nummer wär mit Krieg. Klopapier wäre ein Witz dagegen.
Das wäre
und alle so, oh geil, ich habe neulich, neulich habe ich Julia Becker getroffen und sie hat mir 2/16 ihres Boskops gegeben. Und alle so, oh echt, das muss toll gewesen sein. Ja,
ja.
Lecker.
Ich habe aber auch noch eine Frage. Magst du gern Chicorée-Salat?
Und das ist eine gut gestellte Frage, denn ich kann nicht einfach ja oder nein sagen. Also wenn er
ist streitbar, ne?
Ich komme zu selten selbst auf die Idee, ihn mir zu machen. Ich habe Chicorée manchmal ich habe den Plan, dann liegt er bei mir im Gemüsefach, dann fällt er mir wieder ein und ich mache nichts. Am nächsten Tag fällt er mir wieder ein und dann
kippt's.
Jein. Dann manchmal mache ich es mir dann so, dass ich dann fällt mir ein zu diesem tollen Chicorée-Salat, den ich so liebe und den ich mir ja machen wollte, brauche ich ja irgendwie dann auch so Mandarinchen und so, Dosenmandarinchen, das ist so der Klassiker. Und dann denke ich, aber die habe ich nicht, will ich die jetzt kaufen? Nein. Und dann switche ich und mache Biolachs. Und wenn du eine schöne Vinaigrette gemacht hast, sogar mit ein bisschen Marmelade und ein bisschen Senf, so dass es wirklich so auch dieses Bittersüße hat, dann ziehe ich die einzelnen Chicorée-Blätter ab und befülle sie quasi.
Oh, das ist quasi eine vegetarische Auster dann.
So ein bisschen. Und dann lege ich da eben so einen Streifen Lachs rein. Und wenn ich keinen Lachs habe, dann mache ich das mit einem Mozzarella. Und wenn gerade Feigenzeit ist, das sind dann sozusagen meine kleinen Transportschiffchen. Und diese Kombination aus diesem knackig, leicht bitter und frisch mit dem, was da drin liegt, ist super. Und deswegen, ich bin Chicorée-Freundin. Und es klingt so, als wäre ich so wahnsinnig kreativ im Umgang mit Chicorée. Ich glaube, du hast da einfach gerade was
losgetreten
und einen Nerv getroffen.
Ich würde jetzt wahnsinnig gerne mit dir eine Kreuzfahrt machen auf dem Chicorée-Schiffchen. Das wäre mein größter Traum. Auf so einem richtig geilen Chicorée-Schiff.
Du als meine blinde Passagierin, für die ich immer wieder
auf neue... Auf dem Chicorée-Schiff.
Ja, wir zwei auf dem Chicorée-Schiff.
Die Mozzarella entgegen.
Toll. Also du bist eine Apfelschneiderin. Bist du eine Eierpulerin oder eine Eierköpferin?
Ich habe einen, wie heißt es? Es hat einen ganz besonderen Namen. Eiersollbruchstellenverursacher. Kennst du das? Ich habe so ein geiles Gerät. Das ist so ein Metallstab. Das kennst du bestimmt.
Man lässt das fallen, ne?
Man lässt es fallen, dieses Gewicht so eine fallen, Kugel, macht das so ein Klong. Gewicht auf das Ei fallen. Ja. Und dann hast du den perfekten Cut. Ja, ja. Dann kannst du es so abnehmen, den Deckel vom Ei. Dann kannst du es so rauslöffeln. Das benutze ich jeden Tag. Es hat sich gelohnt, die Investition.
Ja. Und bist du eine Butterstreicherin oder eine Butterschneiderin, ausgehend vom Stück Butter, auf dem Weg zum Bruch?
Schneiderin.
Wärst du ein bisschen genervt, wenn du Leute zum Frühstück einlädst und du siehst, dass einer von oben mit dem Messer der Länge nach...
Ja, das muss nicht sein. Also man muss da jetzt keine Skulptur formen aus meinem Butterblock. Das finde ich komisch.
Gut, pass auf. Ich habe ja gesagt, dass wir eigentlich durch sind. Aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass ich davon spreche, dass du deinen ersten Auftritt als Coco hattest.
Ach Gott, ich musste gerade so nachdenken. Ja, ja.
So, das war... Bei Jan Böhmermann, ne?
Ja.
Das war im Neo-Magazin.
Ja.
Und du warst dort die Mitgründerin eines fiktiven Start-ups namens Kein Keks.
Ja.
Du kannst ja erzählen, was das war.
Das ist schon so lange, es wäre 2016 und ich glaube, die Idee, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass wir das Startup Kein Keks gegründet haben, wo es darum ging, aus den Süßigkeiten die Komponente zu entfernen, die man nicht mag. Wie zum Beispiel im Raffaello die Mandel oder bei Toffifee die Nuss und das Ganze dann ohne zu verkaufen. Und das ist dann der Verkaufsschlager. Und der Twist war, dass eine sehr alte Frau die Nuss bzw. die Mandel da rausgelutscht hat in so einer kleinen Manufaktur bei jedem Einzelnen. Und dass wir das dann quasi weiterverkauft haben. Was eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, gar nicht so unlustig war dafür, dass es meine, glaube ich, allererste Matz war, die ich geschrieben habe. Aber es war dann wirklich so eine süße alte Granny, die das dann gespielt hat, wie sie die Nuss aus dem Toffifee rausnuckelt. Das war schon lustig.
Und ihr habt ja auch als on top, denke ich mal, Verkaufsschlager würde es werden, dass ihr die Füllung der Prinzenrolle ohne Keks verkauft habt. Wahrscheinlich war kein Keks das die Initialzündung zu sagen, wer braucht denn die beiden runden Kekse, wenn man sowieso das Ding eigentlich vorsichtig wahrscheinlich auseinanderdreht und dann mit der Zunge die eine Seite einfach ablegt.
Ja, oder bei der Milchschnitte. Da braucht ja auch kein Mensch das, was außenrum ist. Das ist ja eigentlich nur Halterung.
Wirklich?
Das ist eine Halterung zum Festhalten.
Du magst das Weiße?
Ja.
Das hat so, das. Findest du nicht, dass das...
Natürlich schmeckt das künstlich, natürlich. Aber das wollen wir doch, wenn wir eine Milchschnitte essen. Dafür kaufe ich mir doch eine Milchschnitte.
Ich finde ja, ich schätze dich sehr. Ich respektiere deine Expertise.
Aber...
Das hat mich wirklich ein bisschen, da habe ich länger drüber nachgedacht, wie es sein kann, dass du, weil ich finde Toffifee perfekt in all seinen Komponenten. Ich finde, die Haselnuss an sich lockt niemanden hinterm Ofen vor. Aber die Kombination aus diesem leicht gehärteten Karamell-Cape, nenne ich es mal. Es ist ja kein Mantel, es ist nur so ein Cape. Und dazu dann diese Nougat und dann noch dieses gedacht dunkle Tupferchen und in der Mitte die Nuss und das alles zusammen, nein?
Nee. Ich mag keine Haselnuss. Ich finde, die stört. Manchmal hat man ein richtiges Gefühl, Lebensmittel drängen sich einem auf und sie stören einfach. Sie nerven, sie wollen unbedingt Teil des Ganzen sein, aber sie gehören da nicht hin. Man muss es ihnen sagen. Die Haselnuss gehört nicht ins Toffifee. Ich möchte da nicht auf was Hartes beißen. Das ist so ein schmelzender Moment. Da möchte ich nicht damit konfrontiert sein, dass Nüsse hart sind. Das gehört da irgendwie nicht hin. Das stört.
Wir gehen raus aus diesem Gespräch. Nicht ohne, dass uns beiden noch ein weiteres Lebensmittel eingefallen ist, das sich aufdrängt und eigentlich nicht dahin gehört. Und ich habe schon eins. Und es ist ganz einfach und es wird dich überraschen. Und du wirst dagegen halten.
Sag es.
Der Apfel im Obstsalat.
Das stimmt.
Dass du dagegen hältst oder dass es
dass das stimmt, dass er da nicht hingehört. Das ist für mich auch kein Obstsalatobst.
Genau.
Die Konsistenz passt nicht.
Nein.
Nee, das stimmt. Gebe ich dir komplett recht.
Und jetzt du noch eins.
Okay, wie findest du Kartoffeln in Nudeln? Das gibt's. Das ist nicht von mir erfunden.
Kennst das ist du zum wie, Beispiel Gyros auf Pizza oder
nein,
was?
Das ist eben nicht so. Zum Beispiel kennst du Elbler-Makron. Das ist ein Schweizer Gericht. Das ist quasi das Schweizer Pendant zu Mac and Cheese. Das sind Macaroni, aber mit Kartoffeln zusammen und dann mit Käse. Und es wird auch ganz oft im italienischen Raum gemacht, das Pasta zusammen mit Kartoffeln.
Ja, das ist jetzt sicherlich, das ist halt so, und das ist so ein bisschen, das ist, ja.
Also, ich sehe,
das ist gefällt wie ein, das ist wie ein Auto, das ein Auto transportiert, so ein bisschen, ne? Also, insofern, ich finde, das ist okay. Ich verstehe
ein
auch.
Ein Auto, das ein Auto.
Na, so ein bisschen. So ein bisschen ist es. Aber ich, also ich
ein
kann.
Ein Porsche, der so ein Smart transportiert.
Nein, es ist ein kleiner LKW, der meinetwegen ein Transporter, also so von den Größenverhältnissen. Es geht nicht darum, dass das eine so sehr viel edler ist als das andere. Beides ist ja irgendwie so ein tolles Grundnahrungsmittel für viele und so raffiniert und so vielseitig einsetzbar. Und da sind sie dann irgendwie zusammen. Und man denkt so, ja, okay, und warum? So. Obwohl ich verstehe, dass das auch traditionell und italienische Küche und ich will jetzt hier nichts Falsches sagen und wenn irgendwas mit Käse überbacken ist, esse ich es sowieso. Also das ist nicht das Ding. Aber es ist nicht die Antwort, auf die ich gewartet habe. Da möchte ich, dass du dir noch ein bisschen mehr Mühe gibst, bitte.
Echt jetzt? Mhm. Was sagst du zu Nutella mit Salami? Dieser Blick.
Nein, ist das jetzt eine Spaßfrage oder hast du das wirklich schon mal gegessen?
Ich habe das noch nicht gegessen, aber ich kenne viele Leute, die sagen, die schwören darauf. Und es war mir selber kein Begriff. Ich hatte in der Grundschule eine Mitschülerin, die hat immer Nutella mit Fleischwurst auf dem Brötchen gehabt. Und es hat mich super geekelt. Und bis heute bin ich davon geekelt. Aber jetzt komme ich in das Alter, wo ich langsam frage, war ich das Problem oder sie? Weil jetzt lerne ich Leute kennen, die sagen, Nutella und Salami passt gut zusammen.
Ich bin nach wie vor, also wir leben in einer Zeit, in der es die absurdesten Schokoarten gibt und auch Eissorten, wo man denkt, Leute, was? Ja, muss das denn sein? Aber gut, ich bin noch nicht überzeugt, aber vielleicht ist das, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Und wir kommen inhaltlich schon zum Rausgehen. Am Ende frage ich jeden Gast, der mir gegenüber sitzt, nach dem bevorzugten Dessert, nach dem bevorzugten Ende eines Essens. Gibt es überhaupt ein Dessert? Gibt es eine Käseplatte? Was würdest du, wenn du noch ein bisschen Appetit hast und noch ein bisschen Platz ist in deinem Magen, nach einem guten Essen, wie beschließt du das? Und zum Schluss das Dessert.
Käseplatte finde ich eigentlich am coolsten.
Mit Feigensenf, mit frischem Obst.
Habe ich halt selten. Also ich nehme halt selten die Käseplatte, weil wie gesagt, Lacto, überall. Mhm. Manchmal mache ich das, aber selten. Aber ich glaube, wenn ich ein Dessert nehme, dann ist es meistens sowas wie Eis oder Tiramisu.
Bei Eis müsstest du wahrscheinlich, bei Eis hast du aber auch,
ja.
Sorbet könntest du wahrscheinlich.
Sorbet kann ich. Mein Problem ist, ich mag nicht so gern so Fruchteis. Mhm. Ich mag das nicht so, weil ich finde so, ja, da sind wir wieder beim Thema, ich finde halt Frucht ist halt Frucht. Und wenn ich Frucht will, dann esse ich Frucht. Aber dann esse ich nicht Eis und dann esse ich auch nicht schokolierte Himbeeren, weil dann will ich ja Schokolade essen. Das ist so mein Problem, das ewige Problem. Deswegen, ich mag dann wirklich so ein ehrliches Stracciatella-Eis, Schokoladeneis, Vanilleeis.
Okay.
Oder Tiramisu.
Gut. Kaffee?
Trinke ich gar nicht. Ich trinke nur Tee.
Schnaps?
Nee.
Okay, dann würde ich sagen, du kriegst dein Stracciatella-Eis.
Yes.
Ich werde mir ein Crème Brûlée bestellen und dich probieren lassen. Reicht ein Löffel, um dieses Bauchkrummeln oder diesen Schmerz bei dir auszulösen? Wie wäre das? Hat es auch was mit der Menge zu tun?
Es kommt immer sehr auf das Produkt an. Also zum Beispiel bei Frozen Joghurt würde ein Teelöffel reichen. Mhm. Aber weil sowas wie Tiramisu oder Eis oder so, da kann ich schon ein bisschen mehr essen.
Okay. Ich danke dir. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es gibt vieles, worüber ich jetzt nachdenken muss. Vielen lieben Dank, Julia.
Danke dir.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.